Ihr geliebten Menschen, es gibt ja Gemeindefragen, die sind allen Gemeinden gleich. Es kann eine Gemeinde gar nicht so groß sein, dass sich die Frage nach der Mitarbeiterschaft nicht stellt. Ich habe das noch nie erlebt, selbst in den allergrößten und lebendigsten und vorbildhaftesten Gemeinden war, wenn man etwas in die Tiefe ging, immer die Frage, wie kriegen wir Mitarbeiter? Und es kann eine Gemeinde gar nicht so klein sein, dass man merkt, es müssen nicht auch Dinge verteilt werden und es müssen Dinge auch in Verantwortung zentriert werden. Also die Frage der Mitarbeit ist ein Thema, das jede Art von Gemeinde betrifft. Eine zeitlose Frage. Und sie endet am Ende immer mit der Frage, wer etwas tut. Um es fromm zu sagen, also die Frage nach dem Dienst. Als Jesus sich die Schürze umband, um seinen Jüngern freiwillig die Füße zu waschen, da stieß das auf Verwunderung. So hat man sich das nicht vorgestellt. Und als er von sich selbst sagte, er wolle ein Diener für die Menschen sein, stieß das auf Befremdung. Und dass er sich auch noch so verhielt. Was ist das für ein Lehrer, der seinen Schülern dient? Und noch größer gefragt, was ist das für ein Gott, der als Diener auf die Welt kommt? Zu allen Zeiten haben Menschen, die ihr eigenes Leben aufgaben, um für andere da zu sein, also zu helfen, zu unterrichten, zu pflegen, wie auch immer, solche Menschen haben immer Bewunderung geerntet, immer. Aber auch ein bisschen Unverständnis. Viele blicken dann auf solche Menschen und sagen, also ich könnte das nicht. Und vorhin haben wir ja gesehen, es ist gut und menschengemäß, dass man zu manchen Dingen sagen kann, also ich könnte das nicht. Es gibt dann auch die, die das können. Die Frage nach dem Dienst ist aber auch eine grundsätzliche Frage, weil sich damit oft auch eine Rolle in der Gesellschaft verbindet. Ein Diener, wo siedelt er sich in der Gesellschaft an? Dem Philosophen Platon wird das Wort in den Mund gelegt, wie könnte ein Mensch glücklich sein, der irgendjemandem dienen muss. Wahrscheinlich hat er das gar nicht gesagt, aber es steht exemplarisch für das Denken der damaligen Zeit. Also dass ein Mensch, der anderen dienen muss, gar nicht glücklich sein kann. Auch heute gibt es unter uns in der Gesellschaft Aufgaben, auf die man schaut und sich so denkt, gut, dass das andere machen. Unter christlichen Vorzeichen allerdings hat der Begriff Dienst ja einen ganz veränderten Klang. Die Vorzeichen sind anders. Christen sollen Diener sein. Warum? Weil Christus ein Diener war. Und weil Christus die Verhältnisse umdreht. Er stellt sie sozusagen auf den Kopf, beziehungsweise vielleicht eher vom Kopf wieder auf die Füße. Bei ihm ist alles anders. Bei ihm ist es anders, wer groß ist und wer klein ist, wer wichtig ist, wer unbedeutend. Es sind andere Maßstäbe. Und über diese neuen Maßstäbe erzählt auch ein Gleichnis, das bei Luther heißt das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Und so will ich es auch einfach nennen. Zentner ist eine Maßeinheit für Geld. Jesus erzählt seinen Jüngern ein Gleichnis. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und dann ging er außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte 5 weitere Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Denn hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner empfangen hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch, was er hat, genommen werden. Und dem unnützen Knecht werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Manchmal wünschte ich, ich wäre dabei gewesen, wenn Jesus Jüngern solche Geschichten erzählt hat und hätte mal so in die Menge der Jünger hineinlauschen können. Vor allem Geschichten, die mit Heulen und Zähneklappern enden. Dieses Gleichnis, Jesus erzählt es, und er erzählt über den Dienst im Reich Gottes. Ich habe mal einige Punkte zusammengetragen, die sich für mich ergeben haben, als ich in die Jüngerschaft reingehorcht habe. Also in mich selbst und gelegentlich in euch und in andere Jünger. Es sind viele Punkte und deswegen habe ich die mal auf einem Blättchen zusammengefasst. Bist du mal so nett und das? Manchmal hilft es ja, ein Blatt vor Augen zu haben. Es sind nämlich ziemlich viele. Und es ist immer die Rede vom Reich Gottes. Wahrscheinlich hätte ich genauso gut auch jedes Mal schreiben können: in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Siegen-Weidenau. Aber da wir nicht alleine das Reich Gottes sind, sondern ein Teil davon, habe ich es allgemeiner gefasst. Und wenn es irgendwie möglich ist, ich weiß, es ist nicht möglich, dann lest noch nicht alles durch, sondern hört mir noch ein bisschen zu. Das Gleichnis, was ich gerade gelesen habe, ist vielen von uns nicht neu. Aber ich glaube, egal, ob wir es zum ersten Mal hören oder zum wiederholten Mal, es hat immer befremdliche Momente. So als Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, ist ja ganz schnell die Frage da: Wer von denen bin ich eigentlich? Wie verhält sich das mit mir? Und ist das eigentlich gerecht so, dass Jesus sich so verhält? Also wenn er für den Herrn in der Geschichte steht. Ich will mit euch dieses Gleichnis mal durchdenken, ohne schon diese Wertungen vorzunehmen. Wir tun jetzt so, als hörten wir es zum ersten Mal. Alles beginnt, und damit bin ich beim ersten Punkt, Dienst im Reich Gottes, also wie gesagt, ihr könnt euch immer auch unsere Gemeinde einsetzen an der Stelle, gründet sich auf delegierter Verantwortung. Denn die ganze Geschichte, die Jesus erzählt, beginnt ja damit, dass die Knechte Verantwortung übertragen bekommen. Der Herr, der das Land verlassen will für eine Weile, traut ihnen etwas zu. Er lässt ihnen einen großen Spielraum. Er gibt keine konkreten Anweisungen, die sie jetzt ganz konkret und wie es einem Sklaven, denn darum handelt es sich ja, zukommen würde, also sklavisch befolgen, sondern er gibt ihnen etwas und sie sollen damit machen, was sie sich denken. Der Herr traut ihnen etwas zu, er traut ihnen zu, dass sie etwas Gutes aus seinem Vermögen machen können. Jedem etwas zuzutrauen ist auch die Voraussetzung in der Arbeit in der Gemeinde. Gott erwählt uns zu seinen Mitarbeitern. Er vertraut uns sein Werk an. Ich sagte es ganz am Anfang, als Grundvoraussetzung, es geht ja immer um ihn. Es geht nicht um uns und die Gemeinde gehört ihm und nicht uns. Ich glaube, daran müssen wir uns ganz am Anfang, bevor wir über alles nachdenken, wieder erinnern. Am Ende gehört alles ihm und nicht uns. Und die delegierte Verantwortung für alles geht von ihm aus und endet auch wieder bei ihm. Aber es beginnt damit, dass wir etwas zugetraut bekommen. Und darum sollen wir auch einander etwas zutrauen und wir dürfen auch uns selbst etwas zutrauen. Der zweite Punkt. Dienst im Reich Gottes orientiert sich an den Gaben, die jeder hat. Der Herr im Gleichnis scheint seine Knechte gut zu kennen. Das hört man heraus, wenn es heißt, dass ein jeder nach seiner Tüchtigkeit oder auch nach seiner Befähigung mit entsprechenden Zentnern bedacht wird. Es bekommen zwar alle vom selben, also alle bekommen dasselbe, aber unterschiedlich viel. Vom gleich wertvollen, und ein Zentner war damals eine enorme Summe Geldes, vom gleich wertvollen bekommen sie unterschiedliche Dosen sozusagen. Ein jeder bekommt von dem Herrn das, womit er auch umgehen kann. Wenn Gott uns also in seine Mitarbeit ruft, dann mutet er uns etwas zu, aber er erwartet auch nur das, was wir schaffen können. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Alles, was er uns schenkt, ist von gleicher Qualität. Und in dieser Hinsicht gibt es keine Unterschiede, auch wenn wir unterschiedlich sind. Alles, was er uns gibt, ist von gleicher Qualität, aber die Gaben sind unterschiedlich auf uns zugeschnitten, weil wir unterschiedlich sind. Das heißt also, wir sollen uns nicht vergleichen mit dem, was andere tun oder können, sondern wir sollen erkennen, was unsere Gabe ist, unser Zuschnitt. Und das sollen wir dann noch einsetzen. Dritter Punkt. Beim Dienst im Reich Gottes geht es immer um den Menschen. Der Herr im Gleichnis will nicht in erster Linie sein Vermögen vermehren. Wenn es ihm darum ginge, würde er völlig anders vorgehen. Dann hätte er sich besser abgesichert. Einer, der so viel Geld zum Verwalten geben kann, der weiß doch, wie man Geld verdient und wie man auf sein Geld achtet. Dass er sein Geld den Knechten anvertraute, war weniger eine Frage des Geldes, sondern mehr eine Frage des Verhältnisses zwischen ihm und den Knechten. Modern würden wir sagen, eine Beziehungsfrage. Sie sollen merken, der Herr vertraut uns etwas an, aber er erwartet auch etwas von uns. Und beides ist in eins. Für uns als Menschen in der Gemeinde bedeutet das, dass wir als Menschen und Mitarbeiter in der Gemeinde nicht nur einen Funktionswert haben. Und das ist ganz wichtig. Nicht das, was jeder leisten kann vor Gott, macht ihn wichtig und wertvoll, sondern das, was wir sind. Bei Gott müssen wir uns nicht irgendwie profilieren oder hocharbeiten, sondern er nimmt uns so, wie wir sind. Mit Leistungen, was auch immer das bedeutet, oder ohne. Das wirklich Erleichternde in der Gemeinde ist ja, dass wir uns auch daran erinnern dürfen, dass es ein wirklich leichtes für Gott wäre, im Reich Gottes alles selbst zu machen. Ganz ehrlich, er braucht uns nicht. Das mag manchen gefallen und manchen mag das eine Erleichterung sein. Er braucht uns nicht, aber er will uns. Er will es mit uns. Dass er uns seine Sache anvertraut, das zeigt, dass er uns vertraut. Er will sein Reich nicht ohne Menschen bauen und nicht ohne uns. Vierter Punkt. Dienst im Reich Gottes braucht Ausdauer. Das muss ich vielen von euch überhaupt nicht erläutern, das wisst ihr selbst. In der Geschichte ist es so, dass die drei Knechte ihr Geld anvertraut bekommen und dann entschwindet der Herr und sie wissen nicht, wie lange das dauern wird. Zwei lassen ihr Geld arbeiten und der dritte vergräbt es und dann vergeht Zeit. Viel Zeit. Im Vers 19 heißt es dann so nebenbei, nach langer Zeit kommt der Herr wieder, aber als er wiederkommt, da fordert er Rechenschaft. Die Knechte haben vorher nicht gewusst, wie lange ihr Herr fort sein wird. Und in dieser Lage, nicht zu wissen, für wie lange wir unterwegs sind, befinden wir uns ja auch. Wir haben die Gemeinde, wir haben Gottes Wort, wir haben seine Verheißungen, alle die Voraussetzungen sind da, aber wir wissen nicht, wie lange wir das alles miteinander verantwortlich verwalten werden. Das wissen wir nicht. Entweder bis der Herr wiederkommt oder bis er uns die Arbeit wieder aus der Hand nimmt oder sich andere Dinge ergeben, wir wissen es nicht. Es braucht Ausdauer. Aber jetzt kommt der fünfte Punkt. Dienst im Reich Gottes hat ein Ziel. Dass man nicht weiß, wie lange es dauert, könnte ja die Knechte im Gleichnis dazu verleiten, dass sie gar nicht mehr mit der Rückkehr des Herrn rechnen. Aber das wäre ein Irrtum. Die Geschichte erzählt, egal wie lange es dauert, irgendwann kommt der Moment, in dem sie sich erklären müssen. In dem sie erklären müssen, was sie getan haben mit dem, was der Herr ihnen anvertraut hat. Jesus erzählt ja diese Geschichte im Zusammenhang mit noch anderen Gleichnissen, die alle das Thema haben, wann kommt der Herr wieder und wie wird sich das gestalten. In diesem Zusammenhang steht auch das Gleichnis mit den sogenannten klugen und sogenannten törichten Jungfrauen. Auch ein Gleichnis, mit dem man sich schwer tut. Jesus mutet seinen Jüngern diese Geschichten aber zu, weil er ihnen auch deutlich machen will, dass alle die Arbeit und die Verantwortung, alles, was man investiert, ja nicht ins Leere führt, sondern ein Ziel hat. Der Tag der Wiederkunft soll kein bedrohlicher Tag sein, sondern einer, auf den man hinhofft. Der Tag, an dem alles einmal zu Ende kommt, ist auch ein Tag, an dem man sich orientiert. Wir wissen, wohin das Ganze geht, auch wenn wir nicht wissen, wie lange es dauert. Wer sich von Gott einsetzen lässt, darf wissen, wofür er das tut. Ja, er muss es sogar wissen, um die besagte Ausdauer aufbringen zu können. Wer sich einsetzt im Reich Gottes, der soll auch wissen, wofür er sich einsetzt. Das müssen wir benennen. Und darüber müssen wir uns sprachfähig machen. Wofür machen wir das eigentlich? Wofür sind wir das eigentlich? Jetzt kommt der angenehme Teil. Sechstens. Dienst im Reich Gottes wird von Gott gesehen, anerkannt und gelobt. So, jetzt setze ich mal ein. Dienst in der Engsbachstraße wird gesehen, anerkannt und gelobt. In der Geschichte ist es so, dass der Herr wiederkommt und die Arbeit seiner Knechte in Augenschein nimmt. Und dann lobt er sie für den Einsatz und den Fleiß und er belohnt sie. Wir finden das vielleicht als moderne Leser ganz normal und auch angemessen. Wenn man den Text in dem damaligen Kontext liest, dann weiß ein Hörer der damaligen Zeit, das muss der Herr gar nicht machen. Denn dass die da ihre Aufgabe ordentlich versehen, das ist deren Pflicht. Der Herr braucht sie nicht zu loben und er braucht sie auch nicht zu belohnen, aber er tut es trotzdem. Und das hebt das Lob und die Anerkennung und die Belohnung sehr raus. Anerkennung und Lob in der Gemeinde ist auch ein Dauerthema. Brauchen wir das eigentlich? Ich glaube, ja. Ich glaube, die Zeiten, wo so reflexartig geantwortet wurde, wenn man jemanden lobte, ich habe das ja für den Herrn getan, die Zeiten sind irgendwie vorbei. Das ist mir zumindest lange schon nicht mehr begegnet. Aber das schwingt ja auch immer so ein bisschen mit. Wir tun es ja für was Größeres und das ist wahr und richtig. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir wissen, das Ganze zielt auf etwas hin. Aber wir sollen untereinander auch aufmerksam sein. Uns anerkennen. Ich glaube, lieblose Gleichgültigkeit untereinander macht alles kaputt, was wir an Einsatzfreudigkeit mitbringen. Auch wenn wir Dinge für selbstverständlich halten. Ich glaube, der Grundsatz, nur wer lobt, darf auch kritisieren, sollte auch in der Gemeinde gelten. Und das ist ein ganz menschlicher Aspekt dabei. Da ist noch gar nichts Geistliches dabei, aber es hat auch einen geistlichen Wert. Weil Gott tut es auch, warum sollten wir es nicht auch tun? Siebtens. Jetzt wird es schon ein bisschen anstrengend. Der Dienst in der Gemeinde, Reich Gottes, geschieht in wachsender Verantwortung. In meiner ersten Gemeinde hatte ich eine ältere Dame, die ganz viele Dinge in der Gemeinde gemacht hat. Und bei der daheim im Flur hing ein so eingerahmtes Sinnsprüchlein. Und da stand drauf, wen der liebe Gott bei der Arbeit erwischt, dem schickt er ständig neue. Und das war ihr Lebensthema. Das war ihr Lebensthema. Und als ich sie dann so weiter kennengelernt habe und ihre ganze Familie, habe ich gedacht, okay, die sind alle mal an dem Schild vorbeigegangen und jeder hat es wenigstens einmal gelesen. Und das ist so. Wenn uns der liebe Gott bei der Arbeit erwischt, dann schickt er uns neue. Und in kleinen Gemeinden ist es ja häufig so, wenn du da eine Sache gut kannst und dann eine Arbeit übernimmst, dann ist in der Regel impliziert, du machst das so lange, bis der Herr wiederkommt. Weil du kannst es ja so gut. Und warum, und wir sind nochmal bei dem Bild vom Anfang, sollte man dann Dinge, die man gut kann und für die man begabt ist, anderen überlassen, die das weniger gut können. Die wachsende Verantwortung in der Gemeinde ist eine Wahrheit, die uns manchmal aber auch Mühe macht. Die beiden Knechte, die vom Herrn gelobt werden, bekommen ja nicht nur die Belohnung, also sie gehen dann ein in des Herrn Freude, sondern ihnen wird auch noch mehr Verantwortung in Aussicht gestellt. Denn diese plus 5 und plus 2, die sie da bekommen, bedeutet ja nicht, dass sie das Geld behalten, sondern es ist noch mehr, was sie verwalten sollen, dürfen, können. Das, was man Mitarbeitern zumutet, die Verantwortung, die jeder übernimmt, wächst. Und es darf auch so sein. Wir brauchen nicht bei dem stehen zu bleiben, was wir können. Dass ein Mensch an seinen Aufgaben wächst, das gilt auch bei Gott. Es ist tatsächlich so, dass wir an manchen Stellen mehr können als am Anfang. Wenn man da ist, was man wirklich kann und wo es wirklich stimmt. Wenn es gut läuft, dann wachsen wir in unseren Aufgaben. Aber dann müssen das auch wirklich unsere Aufgaben sein. Dann muss es auch wirklich passen. Ich glaube, auch im Reich Gottes, auch in der Gemeinde, brauchen wir das, was wir so lapidar Erfolgserlebnisse nennen. Also ich bin an der richtigen Stelle, ich mache das, was ich kann, ich mache es gerne und dann darf ich daran wachsen. Und dann habe ich vielleicht auch Mut, etwas anzupacken, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Wir dürfen einander auch etwas zutrauen. Das bedeutet nicht, dass man denen, die schon alles machen, noch mehr aufheizt, weil sie können ja so gut mit Verantwortung umgehen. Das ist was völlig anderes. Jetzt wird es wieder erfreulicher. Achtens. Dienst im Reich Gottes hat Freude zum Grund und zum Ziel. Und das ist ganz wichtig, dass es darum geht, dass wir auch Freude haben. Also in meiner Kindheit und Jugend gab es das Wort Spaß im geistlichen Kontext nicht. Und wenn man etwas Spaß hatte, war es fast ein bisschen verdächtig. Und als ich irgendwann ganz aus Versehen gesagt habe, die Theologie würde mir ja Spaß machen, war das schon kritisch, weil es dann auf ein Studium hinauslief, was vielleicht gar nicht so gesegnet ist. Wie auch immer. Also die korrekte Bezeichnung damals hieß Freudigkeit. Aber ich glaube, was hier gemeint ist, wenn Jesus in dem Gleichnis sagt, geh ein zu deines Herrn Freude, ist, dass wir tatsächlich an einen Ort kommen, wo alles stimmt und wo wir mit dem, was wir können und was wir einbringen können, richtig sind. Diese Vorstellung, dass alles, was wir in der Gemeinde machen und auch das Mühselige, darauf hinausläuft, dass am Ende große Freude sein wird. Ich finde, das kann ein guter Motor sein. Und manchmal ist die Gemeinde ein Vorgeschmack darauf, nicht immer. Also zu behaupten, es wäre immer so, ist einfach unwahr. Aber manchmal, wenn wir miteinander so Dinge auf die Beine stellen, wo man merkt, da fügt sich was zusammen, dann haben wir so einen Vorgeschmack davon. Ich glaube, hinter diesem Bild, dieses, was beschrieben wird, geh ein zu deines Herrn Freude, ich habe mir da früher immer so eine große Party vorgestellt. Ich weiß nicht, wie das konkret aussieht, aber ich glaube, dass Gott uns so einen Vorgeschmack geben will auf das, warum wir das alles machen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas aufgebürdet bekommen, sondern dass wir Dinge tun, die wir wirklich können und wo wir an der richtigen Stelle sind. Und es geht am Ende darum, dass Gott wirklich Gutes für die Menschen bereit hat. Und darum geht es am Ende. Denn, und jetzt kommen wir zu 9, Dienst im Reich Gottes lebt von der Beziehung zu Christus. Der Herr im Gleichnis ist ja ein für seine Verhältnisse sehr fortschrittlicher und vorbildlicher Arbeitgeber. Es arbeitet sich anders, das wissen wir, wenn man weiß, dass mit dem Chef alles in Ordnung ist. Also wenn ihr einen Chef habt oder hattet, dann wisst ihr, das ist ein wichtiger Punkt, wie es ist zwischen Vorgesetzten und Angestellten. Übrigens seid ihr alle mein Chef, nur mal so unter uns. Und es arbeitet sich anders und besser, wenn man weiß, es auf dieser Ebene ist es gut. Wenn man nicht damit rechnen muss, dass da einer ist, der dir ständig auf die Finger guckt und guckt, wo er dich klein machen kann oder wo du vielleicht einen Fehler machst. An dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass wir unser Bild von Gott nochmal anschauen. Welches Bild von Gott, der ja in dieser Geschichte der Herr ist, prägt unser Denken? Ist es der, der uns ja bedroht, der darauf wartet, dass wir etwas falsch machen, der es ahndet, wenn wir schwach werden, der uns irgendwie ja ständig belauert, ob wir etwas falsch machen oder zu wenig sind? Oder ist es so, dass wir sagen können, es ist einfach schön, bei ihm zu sein und es ist entspannend und es ist gut, dass er unser Herr ist? Wir wissen alle, was in der Theorie die richtige Antwort ist, aber das Gefühl, so von Gott belauert zu werden, manchmal auch in Gestalt der anderen, stellt sich ja manchmal ein in der Gemeinde. Wir alle haben denselben Herrn und er alle sieht uns liebend an und das sollte auch unsere Gemeinschaft prägen, auch wenn wir miteinander arbeiten. Und deswegen dürfen wir alle miteinander wissen, dass das Reich Gottes zwar mit uns gebaut wird, auch hier in der Engsbachstraße, aber es hängt nicht von uns ab. Nicht wir sind das Fundament, sondern er. Und das muss man immer wieder und immer wieder zurechtrücken. Zehntens, ich habe das geschafft. Dienst im Reich Gottes braucht keine Angst vor Fehlern zu haben. Nun ist es so, dass der dritte Knecht aus Angst sein Geld vergraben hat. Er dachte, er könnte nichts falsch machen damit. Aber genau diese ängstliche Sorge und diese übertriebene Angst waren sein Fehler und sein Irrtum. Wir denken ja manchmal, wer nichts macht, macht doch nichts falsch. Das scheint im Reich Gottes anders zu sein, im Gegenteil. Eher ist es ein Fehler, nichts zu tun. Unsere Angst davor, etwas falsch zu machen, darf uns nicht daran hindern, etwas zu probieren. Dass wir, wenn wir etwas tun, Dinge falsch machen oder dass es manchmal schief läuft, dass wir uns missverstehen, dass wir manchmal auch Rückschläge erleben, auch große Rückschläge, dass manchmal irgendwas völlig daneben liegt oder dass man in der Gemeinde auch so verbreitete Fettnäpfchen tritt, ist völlig normal. Und das ist das normale Miteinander, wenn es so ist. Wenn wir das alles vermeiden wollten, würden wir nichts machen und das wäre falsch. Wir dürfen im Umgang miteinander nicht vergessen, dass wir mit Gott immer wieder neu anfangen können. Und das sollten wir auch einander zubilligen. Also meine Sicht auf diese Geschichte ist ein Werben um Barmherzigkeit. Miteinander und auch mit sich selbst, wenn wir in der Gemeinde miteinander unterwegs sind. 11. und letzter Punkt. Dienst im Reich Gottes geht nicht ohne das Wagnis des Glaubens. Es war ja vielleicht das Sicherste, das Geld einzugraben, aber es bringt den Knecht nicht weiter, es bringt keinen Gewinn. Im übertragenen Sinne bei Gott muss man manchmal ein Wagnis eingehen. Gaben, die nicht eingesetzt werden, verkümmern. Und Gaben, die zum Einsatz kommen und gepflegt werden, können wachsen. Das Dienen ist ein Gemeindethema. Ich habe so ein paar Punkte euch jetzt unterbreitet und vielleicht, wenn ihr es mitnehmt, wird euch der andere oder ein oder andere Punkt wichtig. Ich will nochmal die Frage vom Anfang aufgreifen, die angeblich von Platon stammt. Wie kann denn jemand glücklich sein, wenn er Diener des anderen ist? Ich glaube, in der Gemeinde funktioniert es nur so. Und deshalb habe ich den Fokus am Ende uns noch mal vor Augen gestellt. Wir sind miteinander Nachfolger eines Herrn, der sagt, ich bin euer Diener. Und das ändert ganz viel. Und ich wünsche mir, dass jede Art von Gemeindearbeit unter diesem Aspekt steht. Wir sind Nachfolger eines, der sagt, ich bin euer Diener. Und das kommt zuallererst. Und erst dann kommt, und ihr sollt es auch sein. Es ist auch wichtig, dass wir uns dienen lassen. Ich glaube, dass es ganz stark darauf ankommt, welche Sicht wir auf das haben, was wir in der Gemeinde miteinander tun und miteinander sind. Und welches Ziel das Ganze hat. Warum machen wir das? Warum sind wir hier? Es gibt eine schöne kleine Begebenheit, die das gut illustriert. Beim Bau des Münsters in Freiburg wurden 3 Steinmetze nach ihrer Arbeit gefragt. Der erste sagte, ich baue Steine. Der zweite sagte, ich verdiene Geld. Und der dritte sagte, ich baue einen Dom. Ich mag diese Geschichte, weil sie erklärt so gut, was der Unterschied ist. Auch bei der Arbeit in der Gemeinde. Wahrscheinlich sind wir miteinander an Aufgaben, die für uns zu groß sind. Aber das macht nichts, weil wir sind nicht der Herr der Gemeinde, sondern Christus ist der Herr der Gemeinde. Und egal, welche Aufgabe du hast, und vielleicht denkst du, du hast gar keine und das ist ein Irrtum, dass du hier bist, ist schon dein Platz. Also egal, ob das angeblich groß oder wichtig ist, oder klein oder unwichtig, im Vordergrund, im Hintergrund, sichtbar, unsichtbar. Das, was wir gemeinsam tun, hat ein Ziel. Wir alle bauen zusammen das Reich Gottes. Und kleiner geht es nicht. Amen.